aus dem Römerbrief, und zwar Römer 5, die Verse 1 und 2. Und zu Beginn möchte ich die auch erstmal gleich vorlesen. Und ich werde die, also alle Verse, die ich vorlese, sind aus der Schlachterübersetzung. Also Römer 5, die Verse 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Micha hat das Thema schon genannt, Frieden mit Gott. Die Predigt soll heute in erster Linie eine Ermutigung sein. Das ist so das Ziel der Predigt. Ich möchte versuchen zu ermutigen, euch alle und natürlich auch mich. Ich habe das Wort Frieden mal in Google eingegeben und wollte mal herausfinden, wie viele Ergebnisse kommen eigentlich dabei heraus, wenn man nur dieses Wort eingibt. Und es kamen 52 Millionen und 400.000 Ergebnisse heraus. Ziemlich viele, wenn man nur dieses eine Wort eingibt. Und ich dachte mir, wenn jetzt ein Mensch auf der Suche nach Frieden ist und sich vielleicht einfach mal im Internet erkundigen will, was Frieden bedeutet, tja, was sucht er sich dann aus? Auf welchen Frieden klickt er jetzt drauf sozusagen? Wo sucht er nach Frieden, wenn er gar nicht weiß, was Frieden bedeutet? Was bedeutet Frieden? So habe ich auch meinen ersten Punkt genannt. Was bedeutet Frieden? In diesen vielen Ergebnissen, die im Internet zu dieser Suche auftauchen, bin ich einfach mal auf das erste Ergebnis gegangen und wie so oft ist Wikipedia an erster Stelle. Und ich bin einfach mal draufgegangen und dort schreiben sie, das Wort Frieden kommt von dem althochdeutschen Wort Friedu und es bedeutet so viel wie Schonung oder Freundschaft. Und es ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und natürlich besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend, der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Also Frieden hat natürlich auch etwas mit unseren äußeren Umständen zu tun. Wenn wir im Land Krieg haben, herrscht im Land Unfrieden, dann haben wir keine Ruhe. Und wenn es still ist im Land und ruhig ist im Land, dann haben wir Frieden. Und ich habe auch mal im Duden nachgeschaut. Und der Duden nennt einige Synonyme für dieses Wort Frieden, also Wörter, die ähnlich sind. Und da kommt vor Waffenstillstand, Versöhnung, Verständigung, Einigkeit, Harmonie, Übereinstimmung und auch eben die Ruhe oder die Stille. Und ich denke, grundsätzlich ist das ja nicht falsch. Frieden hat etwas damit zu tun, wo Ruhe herrscht. Nehmen wir mal an, wie jetzt in der Kindergeschichte, man streitet sich mit jemandem, vielleicht mit dem besten Freund, mit der besten Freundin, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann. Und man klärt die Sache einfach nicht. Dann herrscht in einem ständig ein Unfrieden. Es stört irgendetwas und es ist einfach nicht ausgeräumt. Aber wenn man es geklärt hat, herrscht wieder Frieden in dieser Beziehung. Man kann wieder normal miteinander umgehen, man redet wieder freundlich miteinander und es geht einem wieder gut in dieser Beziehung. Aber heute wollen wir uns mal angucken, was dieses Wort Frieden in unserem Bibeltext bedeutet. Denn in unserem Text geht es nicht um den äußeren Frieden, dass es um uns herum ruhig und still ist, sondern es geht um den Frieden mit Gott. Was bedeutet Frieden in unserem Text? Dieses Wort Frieden bedeutet das Heilsein des menschlichen Herzens. Das Heilsein des menschlichen Herzens. Also es geht um den Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Aber wie bekomme ich diesen Frieden? So habe ich auch den zweiten Punkt genannt. Wie bekomme ich diesen Frieden mit Gott? Und die Antwort geht eigentlich ganz klar aus unserem Bibeltext heraus. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder. Und meine Eltern zum Beispiel mussten mir nicht beibringen, was Faulheit bedeutet, was Disziplinlosigkeit bedeutet, was Lügen bedeuten. Das konnte ich von klein auf. Das liegt daran, dass wir alle in Sünde geboren sind. Keiner ist frei davon. Und wenn man so ein kleines, süßes Baby in der Hand hat, wie Matteo zum Beispiel, dann können einem Gedanken aufkommen und man fragt sich, wie kann man jetzt behaupten, dass so ein Baby ein Sünder sein soll, in Sünde geboren, er hat doch vielleicht noch gar nichts getan. Wie kann man das denn jetzt behaupten? Aber meine Eltern sind selber nicht perfekt Und wie können meine Eltern, die nicht perfekt sind, etwas Perfektes auf die Welt bringen? Das funktioniert gar nicht. Wir sündigen alle von Anfang an. Und von Natur aus sind wir von Gott getrennt. Und ich möchte dazu auch eine Textstelle lesen aus Römer 3, die Verse 10 bis 12. Römer 3, die Verse 10 bis 12. Denn dort lesen wir Folgendes. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also die Bibel sagt es hier ganz klar, es ist keiner von uns gerecht. Da ist doch nicht mal irgendjemand, der etwas Gutes tun könnte. Lasst uns mal Johannes 1, Vers 29 aufschlagen. Denn da sagt Johannes der Täufer etwas über Jesus und das wollen wir mal lesen. Johannes 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29, dort heißt es, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus musste sterben, für deine und für meine Sünde, für unsere Sünden. Und ohne Jesus gehen wir ganz klar verloren. Aber was bedeutet es, verloren zu gehen? Für Menschen, die Jesus nie in ihr Leben hineingelassen haben, die nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, die kommen am Ende, wenn sie gestorben sind, ohne Jesus in die Hölle. Das bedeutet verloren gehen. Aber umso schöner ist es für Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Denn auf diese Menschen wartet der Himmel nach dem Tod. Jesus und das ewige Leben. Ewig im Himmel zu sein mit Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Das ist doch etwas Wunderbares. Und durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, haben wir Frieden mit Gott, wenn wir uns für Gott entschieden haben. Denn wir haben keinen Frieden mit Gott, nur wenn wir irgendwelche guten Taten getan haben, wenn wir freundlich und nett und liebevoll zu den anderen Menschen sind, was natürlich auch etwas Gutes ist und was wir auch tun sollen. Aber dadurch haben wir nicht Frieden mit Gott. Alleine Jesus Christus bringt uns diesen Frieden. Doch wie bekomme ich diesen Frieden? Viktor Wiebe hat hier mal eine Predigt gehalten über den Vers 21 aus Apostelgeschichte 2. Und den möchte ich auch mal vorlesen. Apostelgeschichte 2, der 21. Vers. Apostelgeschichte 2, 21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und so bekommen wir Frieden mit Gott. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wir müssen den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Nur er kann uns von Sünden befreien und nur er schenkt ewiges Leben. Er schenkt uns den wahren Frieden. Und lasst uns dazu auch eine Stelle aus Jesaja aufschlagen. Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5. Denn da lesen wir über Jesus, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst, das lesen wir aus dieser Stelle. Und dazu möchte ich auch Johannes 14, Vers 27 mal aufschlagen. Johannes 14, Vers 27. Da sagt Jesus nämlich, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus gibt uns seinen Frieden. Und das ist ein Friede, den uns die Welt nicht geben kann. Egal, was die Welt versucht, um Frieden zu stiften, es kommt lange nicht an den Frieden Jesu heran. Natürlich ist es wunderschön, in Deutschland zu leben und äußerlich einen Frieden zu genießen, dass wir keine Angst zu haben brauchen, nach dem Gottesdienst nach Hause zu gehen und ins Gefängnis zu kommen, weil wir uns hier versammelt haben, weil wir an Jesus glauben. Oder ist es natürlich schön, nach Hause zu fahren und keine Angst haben zu müssen, irgendwie erschossen zu werden, umgebracht zu werden. Das ist natürlich ein Segen, aber es kommt nicht an diesen Frieden von Jesus heran. Der äußerliche Frieden kommt nicht an das Heilsein des menschlichen Herzens heran. Ein heiles Herz schenkt nämlich nur Jesus Christus. Aber vielleicht sitzt du hier und fragst dich, kann ich denn überhaupt wissen, dass ich Frieden mit Jesus habe? Vielleicht sitzt du hier und zweifelst und fragst dich, ich weiß, dass ich ohne Jesus verloren gehe. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe mich bekehrt und ich habe Sündenvergebung erfahren, aber ich fühle es nicht, ich merke es irgendwie nicht. Irgendwie ist das nicht spürbar in meinem Leben. Und in erster Linie soll diese Predigt an dich gehen. An dich, der du hier sitzt und vielleicht zweifelst. Denn ich kenne das von mir persönlich. Wenn sich in meiner Heimatgemeinde, in Funkstadt, aus der Stadt, wo ich herkomme, wenn sich dort Menschen zur Taufe anmelden, läuft es dann so ab, dass bevor sie sich taufen lassen, gibt es einen Sonntag vorher noch am Abend eine Gemeindestunde und die Täuflinge stellen sich vor und erzählen noch mal kurz aus ihrem Leben und wie sie zum Glauben gekommen sind. Und dann kann man noch ruhig Fragen stellen und die Täuflinge beantworten sie dann. Und manche erzählen ja davon, wie sie Jesus erlebt haben, wie bei der Bekehrung ein Stein vom Herzen gefallen ist und wie sie danach gewusst haben, ich bin errettet und alles wunderbar. Und das ist ja auch sehr gut, das ist ja auch gar nicht falsch. Aber oft entmutigen mich solche Zeugnisse eher, als dass sie mich ermutigen, weil ich es in meinem Leben dann nicht so erlebt habe. Ich hatte zum Beispiel keine drastische Bekehrung, wie man es vielleicht menschlich sehen könnte. Ich war damals 10 Jahre alt und durfte mich für Jesus entscheiden, aber ich bin auch gläubig aufgewachsen, durfte immer zur Kinderstunde gehen und als ich mich bekehrt habe, war es nicht im menschlichen Sinne irgendetwas Drastisches. Und wenn ein Christ etwas von sich erzählt und auch ähnliche Probleme hat, wie ich sie habe, oder auch von seinen Zweifeln berichtet oder seinen Schwierigkeiten im Leben, fällt es mir persönlich auch leichter, über meine persönlichen Probleme zu sprechen. Und ich glaube, ich wäre so ein Mensch, wenn es keine Menschen geben würde, die über ihre Probleme sprechen würden, würde ich wahrscheinlich auch nicht über meine Probleme sprechen, weil ich dann vielleicht denke, bin ich dann überhaupt ein Christ, wenn ich sowas habe, wenn ich solche Gedanken habe? Aber wenn Glaubensleute, die Vorbilder sind im Glauben, die gut dabei sind in ihrem Glaubensleben, von ihren Zweifeln erzählen und von ihren Problemen erzählen, ermutigt mich das eher, als wenn Leute von ihrem Leben erzählen, wo scheinbar vielleicht alles super läuft. Und ich möchte euch heute 2 Personen vorstellen und will versuchen, euch durch diese Personen zu ermutigen, an der Bibel festzuhalten, an Jesus festzuhalten, egal wie man sich gerade fühlt oder egal wie man sich gerade vorkommt. Die erste Person, die ich vorstellen möchte, heißt Dr. Gerhard Bergmann. Er ist 1914 geboren und 1981 verstorben. Und durch verschiedene Lektüren von Arthur Schopenhauer oder auch Friedrich Nietzsche wurde er beeinflusst und wendete sich in seiner Jugend zu der NSDAP zu. Aber als er sich 1931 bekehrte, hat er dieses Amt in der Hitlerjugend niedergelegt und wurde auch ein Gemeindemitglied. Er studierte auch evangelische Theologie, aber erst nach dem Krieg konnte er dieses Studium beenden. Im Krieg wurde er sogar verletzt. 5 Jahre lang war er als evangelischer Gemeindepfarrer tätig und 1959 wurde er Mitglied der evangelischen Zeltmission. Er war sogar mit Billy Graham eine Zeit lang unterwegs und unternahm Verkündigungsdienste, biblische Großmissionen und das durch mehrere große Städte. Er reiste zum Beispiel auch nach Israel, USA, Südafrika, auch Indien und predigte überall Gottes Wort. Allein in Europa, zum Beispiel Deutschland, Österreich und auch Frankreich und Schweiz, erreichte er über 7 Millionen Zuhörer. Und auch in der ARD-Sendung, das Wort zum Sonntag, war er ein Sprecher. Und neben diesen ganzen Tätigkeiten, die er schon hatte als Evangelist, veröffentlichte er noch 40 Bücher. Und während einer Evangelisationsveranstaltung 1981 starb er dann an einem Herzversagen. Also ein gotteswichtiger Mensch, wie ich finde. Und ich denke, für uns alle irgendwo ein Vorbild. Er war unterwegs mit Gott, hat sich für Gott hingegeben und führte ein vorbildliches Leben. Und in einer seiner Predigten erzählt er von seiner Bekehrung. Und die Predigt heißt, von Zweifel zur Gewissheit. Und aus dieser Predigt möchte ich euch seine Bekehrung einfach mal weitergeben, wie er sich bekehrt hat. In seiner damaligen Heimat wohnte ein Mann, der sehr gottesfürchtig war. Doch bevor er gottesfürchtig wurde und Christ wurde, war er ein radikaler Kommunist und Gottesleugner. Als Gerhard Bergmann 17,5 Jahre alt war, sagte dieser gottesfürchtige Mann zu ihm: "Du Gerhard, besuch mich doch mal, wir wollen mal miteinander reden." Gerhard wollte kein Feigling sein und hat diesen Termin zugesagt, ist zu dem gottesfürchtigen Mann nach Hause gekommen und die haben miteinander am Küchentisch gesessen und zusammen geredet. Und dieser gottesfürchtige Mann, der fackelte nicht lange und sprach dann zu Gerhard: "Gerhard, du weißt doch das alles. Warum machst du nicht ernst mit dieser Sache? Du weißt doch das alles, dass du dich zum Herrn Jesus bekehren musst." Und daraufhin hat Gerhard zu diesem gottesfürchtigen Mann gesagt: "Ja, ich möchte gerne, aber ich fühle nichts. Da muss es doch einem so plötzlich klar werden und man muss auf einmal anfangen zu jubilieren und ich spüre das doch nicht." Gerhard hat also auf diese Gefühle gewartet und er glaubte, dass bei diesem bewussten Akt der Lebensübergabe an Jesus Christus ein elektrischer Funke von oben bis unten durch seinen Körper gehen musste. Plötzlicher Jubel und auch plötzliche Seligkeit. Und er meinte selber, dass er es ganz ehrerbietig sagt, weil manche Leute haben es ja so erlebt, zum Beispiel Blaise Pascal. Aber Gerhard hat es nicht so erlebt. Aber der gottesfürchtige Mann sprach dann zu Gerhard und fragte ihn: "Seit wann kommt es denn auf Gefühle an? Kommt es nicht auf deine Übergabe an?" Beide sind danach auf die Knie gegangen und der gottesfürchtige Mann hat zuerst gebetet, danach Gerhard. Und so hat Gerhard sich für Jesus entschieden. Er ist aufgestanden von seinen Knien als gottesfürchtiger Mann, als Kind Gottes. Er hat eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber er hatte kein plötzliches Jubelgefühl. Er hatte auch keinen religiös-seelischen Starkstromschlag gehabt. Aber er ist von seinen Knien aufgestanden als ein Kind Gottes. Und mich persönlich ermutigen solche Zeugnisse mehr. So ein gottesfürchtiger Mann, der sich ganz nüchtern bekehrt hat. Es gibt auch Menschen, die natürlich nach der Bekehrung Gefühle erlebt haben und so. Das ist ja auch alles gut und richtig und das will ich jetzt gar nicht hier darstellen, als ob es falsch wäre oder verkehrt wäre. Aber es gibt keine Normbekehrungen, so als ob alle Bekehrungen gleich sein müssten und man sich dann fragen müsste: "Okay, ich habe mich entschieden, habe aber jetzt nichts gefühlt, also bin ich jetzt kein Christ." Gerhard hat Frieden mit Gott bekommen durch Jesus Christus. Die zweite Person, die ich euch vorstellen möchte, ist Josh McDowell. Er ist 1939 geboren und war jemand, der forschte, um zu prüfen, ob es historische Belege für den christlichen Glauben gibt. Eins seiner Bücher heißt Die Tatsache der Auferstehung. Und in diesem Buch erzählt er von seinen Beobachtungen herauszufinden, ob der Glaube überhaupt echt ist. Auch erwähnt er zum Beispiel in diesem Buch, dass er einen Menschen auf der Welt mehr als jeden anderen hasste. Das war sein eigener Vater. Sein Vater war für ihn ein Stadtsäufer und er verachtete seinen Vater. Josh McDowell ging einmal in den Stall und sah seine Mutter im Mist liegen. So schrecklich geschlagen, dass sie nicht mehr aufstehen konnte. Und wenn er Freunde zu Besuch bekommen hatte, hatte er erstmal seinen Vater hinausgeführt, im Stall festgebunden und das Auto weggeparkt. Circa 5 Monate, nachdem sich Josh McDowell für Jesus entschieden hatte, konnte er seinem Vater in die Augen sehen und sagen, dass er ihn liebt. Ganz ehrlich konnte er es ihm sagen. Als Josh zu einer privaten Universität überwechselte, war er in einen schweren Autounfall verwickelt. Und danach wurde er mit einem Streckverband am Hals nach Hause gebracht. Und sein Vater kam jetzt in dieses Zimmer, wo er gelegen hatte, und fragte ihn: "Mein Sohn, wie kannst du so einen Vater wie mich überhaupt lieben?" Und Josh antwortete seinem Vater: "Vater, vor 6 Monaten habe ich dich noch verachtet." Und er hat seinem Vater erzählt, dass Jesus in sein Leben gekommen ist, dass Josh ja sich für Jesus entschieden hatte. Und 45 Minuten später fragte sein Vater ihn: "Mein Sohn, wenn Gott für dein Leben tun kann, mein Sohn, wenn Gott für mein Leben tun kann, was ich ihn habe für dein Leben tun sehen, dann will ich ihm die Gelegenheit dazu geben." Und auf der Stelle betete sein Vater mit dem Sohn und er wurde gläubig. Josh sagt selber, dass gewöhnlich Veränderungen so über mehrere Tage, Wochen oder Monate stattfinden, denn sein eigenes Leben hat sich zwischen 6 Monate und 1,5 Jahren verändert. Aber bei seinem Vater hat er es direkt gesehen. Es veränderte sich vor seinen Augen. Und auch das ist eine heftige Lebensgeschichte von Josh und seinem Vater. Aber ich möchte gar nicht auf den Vater besonders stehen bleiben, sondern möchte euch die Bekehrung von Josh McDowell erzählen, wie er Frieden bekommen hatte. 1995 wurde er während seines zweiten Jahres an der Universität Christ. Und jemand hat ihn gefragt, wie konnte er das wissen? Und er sagte ihm einfach, sehen Sie, ich war dabei. In jener Nacht betete Josh 4 Dinge. Erstens sagte er, Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Zweitens sagte er, ich gestehe dir die Dinge in meinem Leben ein, die dir nicht gefallen und bitte dich, mir zu vergeben und mich zu reinigen. Drittens betete er, jetzt werde ich, so gut ich kann, die Tür meines Lebens öffnen und dir als meinen Erlöser und Herrn vertrauen. Übernimm die Leitung meines Lebens, kehre mein Inneres nach außen. Mache mich zu dem Menschen, zu dem du mich geschaffen hast. Und das Letzte, was er betete, war, danke, dass du durch den Glauben in mein Leben getreten bist. Es war ein Glaube, der nicht auf Unwissenheit beruhte, sondern auf Zeugnissen der Geschichte und dem Wort Gottes. Und ich finde es ermutigend und interessant, was Josh McDowell danach in seinem Buch geschrieben hat. Nämlich, ich bin sicher, Sie haben gehört, dass religiöse Menschen von ihrem Blitzschlag sprachen. Wie auch immer, nachdem ich gebetet hatte, geschah nichts. Ich meine wirklich nichts. Ich hatte meine Flügel noch nicht entfaltet. Ich fühlte mich, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, noch schlechter. Ich fühlte buchstäblich, dass ich mich übergeben musste. Mir war zutiefst übel. Und nein, McDowell, worauf hast du dich jetzt eingelassen? Fragte ich mich. Ich fühlte mich so, als hätte ich die Fassung verloren und einige meiner Freunde stimmten mir bei. Und ich hoffe, es kommt so ein bisschen durch, dass ich durch diese Predigt versuchen will, euch zu ermutigen. Und wenn du auch keine Stromschlagbekehrung erlebt hast und vielleicht zweifelst, ob du überhaupt ein Kind Gottes bist, ob du Frieden mit Gott hast, dann darfst du dich auf Gottes Wort berufen und dich darauf stützen. Natürlich, wenn du eine klare Entscheidung für Gott getroffen hast. Denn Gott sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So sagt es die Bibel, jeder. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist es auch so. Und schon in der Schöpfung sehen wir das. Zum Beispiel hat Gott am Anfang gesagt, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und wenn Gott etwas spricht, dann geschieht es auch. Verlasse dich auf das Wort Gottes, ob du dich irgendwie danach fühlst oder nicht. Und mit diesen 2 Personen wollte ich einfach aufzeigen, dass Menschen, die jetzt keine Gefühle bei der Bekehrung hatten, so gottesfürchtige Menschen geworden sind. Sie sind zum Vorbild am Glauben geworden. Und wir dürfen uns gerne ermutigen lassen für unseren Glauben durch solche Menschen. Ich persönlich hatte auch Zweifel und hin und wieder kommen die Zweifel immer noch hoch und es kommen in einem Gedanken auf, wo man dann denkt, ist man denn wirklich bekehrt? Wenn die anderen immer von Jesus erzählen können und immer alles wissen, das hat Jesus getan, Jesus hat mir das aufs Herz gelegt, Jesus hat das zu mir gesagt und es wirkt dann so, die anderen wissen immer, das war hundertprozentig von Jesus. Und ich frage mich, ist das von Jesus? Was jetzt in meinem Leben passiert ist, war das von Jesus? Die Gedanken, die ich vielleicht habe, ist das von Jesus oder nicht? Und dann fängt man an zu zweifeln, ob man überhaupt selbst bekehrt ist. Weil die anderen es so klar wissen und in einem selber sieht man es gar nicht so klar. Aber wisst ihr, wo wir Jesus erleben können und ihn besser kennenlernen? In seinem Wort, in dem Wort Gottes. Denn Petrus sagt selbst über Jesus, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Und wenn wir die Bibel öffnen, dann sind das Worte von Jesus. Und Jesus sagt selber, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir Zugang zu der Gnade, in der wir sogar stehen. Du und ich, wir stehen in der Gnade. Wir stehen in der Gnade. Wir sind durch Jesus Christus Kinder Gottes und stehen in dieser Gnade. Und wer an Jesus Christus glaubt, steht in der Gnade Gottes. Und da möchte ich Johannes 1, Vers 12 vorlesen. Johannes 1, Vers 12. Dort heißt es nämlich: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier heißt es auch: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gilt das, allen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, auf die Herrlichkeit, die den Gläubigen von Gott bereitet ist. Lass uns dazu noch Kolosser 1, Vers 27 lesen. Kolosser 1, Vers 27. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Predigt sollte dich, sollte mich, sollte uns alle irgendwo ermutigen. Ich wollte aufzeigen, dass wir Frieden mit Gott alleine durch Jesus Christus haben. Und wir uns auch dessen sicher sein dürfen, auch wenn wir es mal nicht fühlen. Denn es gibt unterschiedliche Bekehrungen, es gibt keine Normbekehrung. Stütze dich auf Gottes Wort, denn Gott sagt in Römer 5, Vers 1, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.